Die Identitätsfrage ist für viele MigrantInnen eine schwere Frage. Aber ich habe mich dazu entschlossen, mich nicht zu entscheiden. Wir Migrantenkinder und diejenigen, die Migrationsbiografie haben, werden sehr, sehr oft auf unsere Leistungen untergesetzt. Eine Erst- und Zweitsprache zu sprechen, ist ein Talent. Die Förderklassen allein bringen nicht viel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres WZ-Podcasts Weitergedacht. Mein Name ist Matthias Ziegler und mir gegenüber sitzt wieder die liebe Kollegin Petra Tempfer.
Hallo Matthias.
In unserem Podcast geht es ja um ganz persönliche Geschichten von Menschen aus verschiedensten Lebenswelten, mit denen wir über ihre Wendepunkte sprechen. Wir fragen sie, was sie glücklich macht im Leben, was sie brauchen, um glücklicher zu werden, was ihnen Sorgen bereitet. Und Petra, du hast wen mitgebracht?
Also Matthias, ich antworte gleich einmal mit einer Gegenfrage auf deine Frage. Und zwar, wie viele Menschen, glaubst du, leben in Österreich mitunter seit Jahrzehnten, ohne dass sie die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen?
Also warte mal, wir haben jetzt, glaube ich, ungefähr 9 Millionen Einwohnerinnen in Österreich. Ich würde vermuten, nicht österreichische StaatsbürgerInnen, naja, 1 Million vielleicht doch sogar.
Na Matthias, es sind doppelt so viele. Es sind fast 2 Millionen Menschen in Österreich ohne österreichische Staatsbürgerschaft. Und ja, siehst du, das hast du gar nicht gewusst.
So viele?
Ja, es sind 2 Millionen Menschen. Und ich habe mit einem von diesen Menschen gesprochen, und zwar mit Tekla Shavashidze. Sie ist 24 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Georgien und ist als Kind schon nach Österreich gekommen, hat hier also gesamte Kindergarten, Schulzeit und so alles durchlebt.
Das heißt, sie ist jetzt fast 2 Jahrzehnte hier in Österreich, ohne mitbestimmen zu können, weil sie als Georgierin auch nicht wahlberechtigt ist. Wie geht sie denn damit?
Ja, das lassen wir sie am besten selbst erzählen. Hören wir mal rein. Hallo, liebe Tekla.
Hallo.
Stell dich einmal bitte selbst vor, ganz kurz.
Sehr gerne und danke auch, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Tekla Shavashidze. Ich bin 24 Jahre alt und seit mehr als 20 Jahren bereits in Wien. Ich komme aus Georgien, kann auch die Muttersprache, also spreche auch Georgisch relativ gut und war dann 3 Jahre alt, als wir nach Österreich gezogen sind. Und mache derzeit meinen Bachelorabschluss in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der WU und mache mich auch gleichzeitig jetzt gerade selbstständig und möchte halt einfach schauen, wo mich mein Weg hinleitet. Ich bin derzeit dabei, eine Ausbildung zu machen als Mentaltrainerin und als Kommunikations- und Ausdruckstrainerin. Und ja, sehe mich dann so ein bisschen in Zukunft da in diesem Bereich. Genau.
Wie hast du das damals erlebt? Du hast ja Kindergarten dann hier wahrscheinlich besucht, Volksschule, höhere Schulen. Wie waren die KollegInnen zu dir? Wie waren die LehrerInnen? Wie war die Gesellschaft dir gegenüber?
Ich muss sagen, so als Kind merkt man da jetzt nicht so viel. Es ist, Kinder nehmen sich untereinander einfach als Kinder wahr. Ich glaube, wenn man dann älter wird, hat man dann so den Rückblick und reflektiert da auch mehr drüber. Was ich dann so über die Volksschulzeit noch irgendwie in Erinnerung habe, ist, dass man dann gemerkt hat, dass es oftmals so war, dass ich mich sehr gut mit den ausländischen Kindern identifizieren konnte und wir sehr viel auch in der Freizeit gemeinsam gemacht haben. Und die inländischen Kinder waren halt immer natürlich auch da und wir haben uns gut mit ihnen verstanden, aber so viel haben wir dann nicht mit ihnen gemacht eigentlich. Und was ich halt dann auch im Nachhinein bemerkt habe, ist, dass uns dann verschiedene Fördermöglichkeiten angeboten wurden, verschiedene Kurse, und dann waren die inländischen Kinder eher so in Kursen wie ja Mathe, Profi werden und Schach und halt richtig, richtig coole Kurse. Und uns wurde dann irgendwie so angeboten, ja, Deutsch als Förderfach und Mathe als Förderfach, so um uns halt da in diesen Fächern weiter zu steigern. Genau.
Also hast du dich nicht so gefühlt, als könntest du das zeigen, was du kannst, weil du quasi auf deinen Migrationshintergrund reduziert worden bist?
Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist jetzt nicht irgendwie böse gemeint gewesen, aber oftmals war es dann so, dass man dadurch, dass man eine zweite Sprache spricht, eventuell eine Migrationsbiografie hat, auch oftmals so irgendwie so der Stempel drauf gesetzt wird, ja, vielleicht braucht sie ja sozusagen die Förderung. Und das ist sozusagen der erste Schritt in Richtung Integration, dass sie da jetzt Deutsch gut sprechen muss. Und ich glaube, oftmals ist es dann, ja, es ist schon eine Sache der Anerkennung auf jeden Fall. Ja.
So wie ich das verstanden habe, hast du einen besonderen Druck dann verspürt auch. Du musstest dich mehr beweisen vielleicht als deine MitschülerInnen. Ist das eher gegenüber Menschen aus Österreich deinem Gefühl nach gewesen oder auch innerhalb der Community, in der du dich dann auch bewegt hast?
Auf jeden Fall beides. Dadurch, dass man ja vom Heimatland weg ist und die Familie und die Verwandtschaft so große Hoffnungen haben, auch dir gegenüber, ja, dass du ja sozusagen das Preisschild der Familie bist, ist natürlich untereinander, also in der Verwandtschaft und in der Familie, ein großer Leistungsdruck, besonders bei den älteren Geschwistern. Was ich halt mitbekommen habe, auch durch meine anderen Freunde, ist, dass man, ja, also Leistungsdruck mit guten Noten und halt möglichst viele Urkunden und alles, also sehr, sehr viel sammeln, um das dann auch dem Magistrat sozusagen zu präsentieren. Das habe ich halt sehr stark gehabt. Und in anderer Hinsicht auch, sich beweisen zu müssen, dass man halt mehr als sein Migrationshintergrund ist, auf jeden Fall dann in der Gesellschaft auch, ja.
Also auch innerhalb der Familie zu zeigen, man ist wer, man ist gescheit, man hat nicht nur Migrationshintergrund, man ist auch ein wichtiges Glied der Gesellschaft.
Ja, auf jeden Fall. Und in der Familie dann auch sozusagen diesen Druck zu haben, hey, es hat sich gelohnt, dass ihr hergekommen seid. Also ich bin dankbar, einerseits ich bin dankbar und ich nehme auch die Chancen an, die ihr uns geboten habt. Also die Eltern, die haben ja so eine große Reise auf sich genommen, um uns halt natürlich mehr Möglichkeiten zu bieten. Und da möchte man natürlich dann auch was zurückgeben. Das ist dann auch nochmal ein Ding, ja.
Das heißt, die Thekla und ihre Eltern waren dann eigentlich das, was man so typischerweise als Wirtschaftsflüchtlinge bezeichnet.
Ja, wobei es natürlich sehr schwierig ist, zu sagen Wirtschaftsflüchtling, weil dieses Wort existiert rechtlich gesehen gar nicht. Es gibt keine klare Definition dafür. Aber man kann natürlich schon unterscheiden zwischen jenen Menschen, die Schutz suchen in Österreich, die auf der Flucht sind, weil in ihrem Land Krieg herrscht. Und es gibt natürlich dann auch Flüchtlinge, die aufgrund der wirtschaftlichen Situation nach Österreich kommen. Die werden halt dann als Wirtschaftsflüchtling bezeichnet, weil sie hier vielleicht bessere wirtschaftliche Lage sehen als in ihrem Heimatland.
Was ich bei Georgien tatsächlich durchaus nachvollziehen kann. Ich glaube, wir sollten unseren HörerInnen einmal kurz erklären, wo Georgien eigentlich liegt.
Ja, das ist gut.
Darf ich?
Ja.
Ich weiß es zufällig.
Bitte, Matthias.
Es ist nämlich total eingeklemmt zwischen Russland und der Türkei mit Armenien und Aserbaidschan als Nachbarn. Wenn man bedenkt, Armenien und Aserbaidschan sind im Dauerkrieg seit mehreren Jahren um Bergkarabach.
Und was auch ganz wichtig ist, Georgien war damals, als die Thekla nach Österreich gekommen ist, nicht Teil der EU und ist es auch heute noch nicht. Die EU hat zwar bereits 2023 Georgien den Status eines Bewerberlandes zuerkannt, aber im Moment stagniert das Ganze wieder. Aber jetzt sind wir abgekommen vom Thema Wirtschaftsflüchtlinge, von den sogenannten. Da wollte ich dir noch eine Zahl nennen, Matthias. Und zwar habe ich beim österreichischen Integrationsfonds angerufen und demnach gibt es rund 465.000 Menschen ohne österreichischen Pass aus Drittstaaten, die hier in Österreich arbeiten.
Das heißt, von den 2 Millionen Menschen hier ohne österreichischen Pass ist circa eine 500.000 aus wirtschaftlichen Gründen hierher geflüchtet.
Davon könnte man dann ausgehen, genau. Bei der Thekla natürlich ist es so, dass sie ja schon als Kind hergekommen ist und das für sie jetzt nicht so der gravierende Wendepunkt in ihrem Leben war. Sie hat mir im Gespräch einen ganz anderen Wendepunkt genannt. Gab es irgendeinen Zeitpunkt oder Punkt in deinem Leben, wo du dich selbst betrachtet hast, wo du das jetzt reflektierter auch siehst, deine Vergangenheit in Österreich?
Ja, auf jeden Fall. Mit 23 und 22, genau, wurde ich dann noch schwanger in meiner Studienzeit und habe jetzt eine 1,5-jährige Tochter. Und das war sozusagen der größte Wendepunkt, weil ich mir dann auch denke, ja, die ist jetzt hier geboren, hier aufgewachsen, wird natürlich perfekt Deutsch sprechen, aber dadurch, durch ihren Namen und ihren Nachnamen sozusagen, wie wird sie dann ihre Schulzeit erleben und auf welche Hindernisse wird sie stoßen? Und das war so das erste Mal, wo ich dann da auch über meine Diskriminierungserfahrungen nachgedacht habe.
Wie möchtest du bei ihr verhindern vielleicht, dass sie auch so einem Leistungsdruck ausgesetzt ist wie du, dass sie sich nicht nur über die Noten definiert?
Ja, das ist super, super wichtig, und das ist, dass die Noten einem nicht definieren. Und wir Migrantenkinder und diejenigen, die Migrationsbiografie haben, werden sehr, sehr oft auf unsere Leistungen untergesetzt. Es gibt diese Ausnahmebeispiele und ja, oh, gute Noten und die ist super integriert und das und diejenigen, die halt schlechte Noten haben, sind dann irgendwie nicht das tolle Beispiel. Aber die Noten und Leistungen, die definieren uns nicht. Wir sind sehr, sehr viel mehr, und das möchte ich meinen Kindern auch mitgeben, dass sie ja mentale Gesundheit nicht vernachlässigen sollen, weil durch den Leistungsdruck haben sehr, sehr viele mentale Probleme natürlich. Und dass auf jeden Fall die Schulzeit eigentlich nur so nicht mal ein Bruchteil des Lebens darstellt. Also wir müssen irgendwie mehr finden, also das uns definiert. Also unsere Stärken und Schwächen da auch, ja, einfach schauen, was uns ausmacht, und auch neben der Schule auch sehr, sehr viele Eigenschaften aufbauen, die uns dann auch im Leben voranbringen. Auf jeden Fall möchte ich ihr das mitgeben. Das, was wirklich wichtig ist, ist, dass sie ja als Mensch durch die Gesellschaft geht und durchs Leben geht und ja mehr ist als nur irgendeine Zahl auf dem Papier.
Und stolz auch ist auf ihre Herkunft.
Auf jeden Fall, ja.
Also was möchtest du bei ihr vielleicht anders machen?
Ich werde dir natürlich mitgeben, dass es super, super wichtig ist, auch nicht zu vergessen, woher man kommt, was sozusagen die Großeltern also geschafft haben und diesen wichtigen Schritt, um uns ein neues Leben zu ermöglichen, und auch ihre Reise ein bisschen mitzugeben. Also so die Wurzeln ist super, super wichtig für uns, aber auch, dass die Muttersprache und die Erstsprache, ja, also wirklich sehr was Besonderes ist. Also es ist besonders, eine Erstsprache zu sprechen, es ist besonders, eine Muttersprache zu sprechen, und dass wir ihr dieses Gefühl auch mitgeben wollen, dass es was Besonderes ist, und wir sie da auch in der Hinsicht fördern wollen, dass wir auch mit ihr die Muttersprache sprechen. Und ja.
Also ist dein Mann oder dein Freund, Partner auch aus Georgien?
Ja, mein Mann ist auch aus Georgien. Er ist mit 8 Jahren hergezogen, genau, und spricht eigentlich auch beide Sprachen perfekt. Also wir sagen immer, dass wir Deutsch natürlich besser sprechen können als Georgisch, einfach weil wir in die Schule und mit den Freunden immer Deutsch gesprochen haben, und das ist dann nochmal akademisches, Georgisches, nochmal so ein anderes Level, glaube ich. Aber ja, untereinander sprechen wir auch Deutsch, aber es ist uns beiden sehr, sehr wichtig, dass wir da die Wurzeln mitgeben und dass es irgendwie nicht, ja, verloren geht, weil wir denken, es ist ein Talent, auch eine Zweitsprache zu beherrschen. Ja.
Ihr sprecht mit eurer Tochter Georgisch, und Deutsch wird sie dann im Kindergarten automatisch lernen, in der Schule.
Genau.
Wenn du schon so viele Zahlen hast, Petra, hast du auch eine Zahl zu den Kindern mit nicht deutscher Muttersprache in den Schulen?
Ah, die Statistik Austria hat hier Zahlen dazu.
Wusste ich doch, dass du da auch was gefunden hast.
Und zwar im Schuljahr 2021-2022, das sind die aktuellsten Zahlen, gab es in Österreich, wenn man alle Schultypen zusammennimmt, aufgerundet, etwa 30% der SchülerInnen, die nicht deutsche Muttersprache hatten. Wenn man das aber auf die Bundesländer herunterbricht, gibt es natürlich schon Unterschiede, die sich da abzeichnen.
Lass mich raten, Wien liegt ganz vorne.
Ganz genau. Wien ist an erster Stelle. Mit einem relativ großen Abstand kommt dann Vorarlberg, und dann kommen Salzburg und Oberösterreich. Und wenn man sich eben Wien anschaut, dann hat dort etwa die Hälfte der Wiener SchülerInnen nicht Deutsch als Muttersprache. In Gymnasien und berufsbildenden höheren Schulen sind das etwas weniger. In den Volksschulen und Mittelschulen ist der Anteil höher, laut der Statistik Austria. Also bei den Mittelschulen zum Beispiel liegt er bei rund 78%.
Das heißt, 4 von 5 Kindern in der Mittelschule sprechen kein Deutsch als Muttersprache.
Ja, kann man so ungefähr sagen. Stimmt, so kann man sich's besser vorstellen.
Ja, genau, aus dem Grund sind ja auch die Deutschförderklassen eingeführt worden, um da die Basis zu verbessern, die sprachliche. Die Thekla hat ja auch eine besucht, wenn ich richtig gehört habe. Wie steht sie grundsätzlich zu dem Thema?
Das habe ich Sie auch gefragt, Matthias. Wir werden es gleich einmal hören, ja? Ich schalte mal rein. Du hast die Deutschförderklassen angesprochen. Mir erscheint den Zugang ein bisschen ambivalent. Einerseits ist es gut, denke ich mir, wenn man eben die Sprache spricht, des Landes, in dem man lebt. Andererseits hast du dich aber abgesondert gefühlt. Mhm. Wie siehst du Deutschförderklassen?
Ich denke, man muss sich das auch immer sehr individuell anschauen. Jetzt, ob das mir jetzt zusätzlich noch was gebracht hat, natürlich als Zusatz, es ist immer gut, es ist nicht Schlechtes, aber dann nicht nur sozusagen die Kinder da reinstecken und dann schauen, ja, wie es sich ergibt, sondern auch irgendwie die Entwicklung sich anschauen. Bringt es sich was? Wie ist es dann auch, nehmen die Kinder was dann auch mit und schauen sie dann auch, dass sie dann zu Hause sozusagen auch im privaten Leben auch ein bisschen das Gelernte dann auch umsetzen und verstärken und dass man dann auch schaut, dass die Eltern die Kinder dann auch in der Hinsicht unterstützen, weil ich glaube, die Förderklassen allein bringen nicht viel. Das ist natürlich schwer umzusetzen in der Praxis, aber ich finde, längerfristig sollte man dann schauen, ob es den Kindern dann wirklich was bringt oder ist es dann nur irgendwie sozusagen diesen Platz belegen und das Kind da in diesem Kurs, ja, Hauptsache sie ist da drin und sie wird eh gefördert und die Schule bietet das eh an, aber ob es dann auch längerfristig was fürs Kind bringt, ist dann die zweite Frage, die sich daraus ergibt.
Und auch vielleicht mehr die Kultur des Landes lehren, nicht die Sprache allein.
Mhm. Ja, und ich denke, oftmals ist es dann so, dass die Kinder denken, dass ihre Herkunft und ihre Herkunftssprache dann weniger interessant und weniger wert ist. Ein bisschen da auch mitgeben, wie wichtig es ist, dass man die Muttersprache schätzt und auch anerkennt. Das hat mir sehr, sehr stark gefehlt in solchen Förderklassen. Und gleichzeitig dann auch sagt, hey, es ist super, super wichtig, dass du gut Deutsch kannst und einfach auch für deine Karriere und für all die zukünftigen Lebensabschnitte, dass sie auch dann merken, dass sie hier erwünscht sind, dass sie anerkannt werden und nicht nur so als Experiment gesehen werden. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Ja.
Als separiertes Experiment.
Genau, ja. Und was ich vielen MigrantInnen gerne mitgeben möchte, ist, dass sie in ihren Lebenslauf auch dazu schreiben sollen, dass sie Muttersprache Deutsch haben. Und da wurde ich auf einem Karriereseminar aufmerksam gemacht, weil es super, super wichtig ist, dadurch, dass wir hier aufgewachsen sind, dass wir auch in die Schule gegangen sind und eigentlich eh auch perfektes Deutsch können. Warum sollen wir Deutsch nicht als unsere Muttersprache angeben? Weil viele die dann sich bewerben und sozusagen diesen langen Namen haben oder einen komplizierteren Namen haben. Für viele ist es dann, vielleicht liest dann der Arbeitgeber diesen Namen und hat dann gewisse Vorurteile etc. Und dann, wenn dann Muttersprache eine andere Sprache steht, kann das ein Hindernis sein. Und vielleicht kann man dieses Hindernis überbrücken und ja, auf jeden Fall Muttersprache Deutsch reinschreiben.
Fühlst du dich dann als Georgierin oder als Österreicherin?
Mit dieser Frage habe ich mein ganzes Leben lang sozusagen mich beschäftigen müssen. Es war dann auch immer so, muss ich mich entscheiden? Ich denke, ich bin beides und ich bin stolz, beides zu sein, weil mich einfach, ja, Österreicherin bin ich, also so, ich bin hier aufgewachsen, ich habe meinen Lebensmittelpunkt hier und ich bin stolz, sagen zu können, dass ich auch Österreicherin bin, weil ich irgendwie an dieser Gesellschaft auch einen Teil beitrage und ich finde es eigentlich relativ schade, wenn das Leute anders sehen und ich kann auch irgendwie besser Deutsch sprechen als Georgisch und manchmal werde ich dann in Georgien auch als Ausländerin gesehen, wenn sie meinen Akzent hören. Also es ist immer so ein Hin und Her gewesen. So die Identitätsfrage ist für viele MigrantInnen eine schwere Frage. Aber ich habe mich dazu entschlossen, mich nicht zu entscheiden. Ja, ich sehe es als Teil von mir.
Also ein Leben zwischen den Stühlen, aber das nicht als negativ zu sehen, sondern einfach als das eigene Leben zu akzeptieren.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Hast du persönlich jemals Rassismus erlebt?
Ich persönlich nicht, zum Glück, aber durch meine Eltern habe ich es erlebt. Sehr, sehr oft bei Gesprächen oder einfach nur wegen jetzt der Hautfarbe, wenn jetzt mein Papa ein bisschen dünkler ist beispielsweise, habe ich das in einigen Situationen erlebt, auch über Verwandtschaft und im Bekanntenkreis ist es dann oft so, dass man dann eventuell nicht ernst genommen wird, jetzt im bei behördlichen Terminen oder übers Handy, wenn man jetzt nicht genau irgendwie konkret sagen kann, was man möchte oder halt nicht den Wortschatz hat, habe ich das ja durch meine Eltern erlebt auf jeden Fall.
Hat sich das verändert über die Jahre, in denen du in Österreich bist?
Ich muss sagen, es kommt sehr auf die Situation an. Und ich glaube, ich bin da haben wir eigentlich relativ Glück gehabt in der Zeit. Aber es kommt auch sehr stark darauf an, welche Sprache du sprichst. Weil es gibt ja so beliebte Sprachen. Georgisch gehört jetzt nicht so drunter. Aber ich denke auch, es hat sehr viel damit zu tun, welche Sprache du sprichst. Ich glaube, so Türkisch wird dann auch in den Öffis ja schief angeschaut. Und man hat dann sozusagen diese Stereotypen, die man sich bildet. Also Georgisch ist da noch sehr, noch nicht so geformt. Ja.
Das erkennen viele wahrscheinlich auch gar nicht.
Ja, auf jeden Fall.
Aber es gibt so gute Sprachen und schlechte Sprachen. Und fühlst du dich von der Politik in irgendeiner Form vertreten, von irgendeiner Partei?
Derzeit ist es ein bisschen schwer, auch was so die Klimakrise angeht und die ganzen Katastrophen, die derzeit geschehen. Aber damals, muss ich sagen, hat uns besonders in der Zeit, wo wir halt auf unsere Dokumente gewartet haben und auf unser Bleiberecht, haben uns die Grünen sehr stark unterstützt. Auch der Bezirksvorsteher, die Bezirksvorstehung und die Leute, die Gesellschaft an sich. Wir haben auch super viele Unterschriften immer gesammelt und haben wir sehr, sehr viel Unterstützung bekommen. Das ist mir sehr stark in Erinnerung geblieben.
In welchem Bezirk wohnst du oder hast du gewohnt?
Im 8. Bezirk haben wir gelebt.
Wie lange habt ihr gewartet auf die Dokumente? Also auf welche Dokumente?
Also circa 10 Jahre lang auf das humanitäre Bleiberecht. Also dass wir überhaupt hier in Österreich bleiben durften. Das war dann auch nochmal ein großes Thema in meinem Werdegang.
Und Staatsbürgerschaft hast du jetzt schon oder noch nicht?
Nein, das wissen halt viele nicht. Wenn man halt diese illegalen Jahre, die man dann sich im Land aufhält, die werden dann nicht hinzugezählt und man muss dann sozusagen neu anfangen und jetzt muss ich glaube jetzt ab meinem 23. Lebensjahr hätte ich dann die Möglichkeit, nochmal die Staatsbürgerschaft zu beantragen. Also derzeit habe ich keine Staatsbürgerschaft.
Was würdest du dir wünschen, um noch glücklicher zu sein in deinem Leben? Also du wirkst schon sehr angekommen und sehr geerdet. Ist es vielleicht die Staatsbürgerschaft, um auch hier wählen zu dürfen oder die Staatsbürgerschaft deiner Tochter, weil die hat ja auch keine?
Auf jeden Fall. Man muss dazu auch sagen, was die Staatsbürgerschaft angeht, ist Österreich eines der restriktivsten Länder Europas. Und ich darf ja auch in keiner Hinsicht irgendwie wählen, auch kein Volksbegehren unterschreiben, weil ja Georgien ein Drittstaat ist. Das ist vielen halt auch nicht bewusst. Und ja, das würde mich natürlich glücklicher machen, weil ich finde, dass die Staatsbürgerschaft eine Sache der Anerkennung ist. Asyl und Integration ist eine Säule, aber so die Staatsbürgerschaft sollte damit jetzt nicht unbedingt in Verbindung gebracht werden, jetzt auch in meinem Fall, weil ich denke, es ist dann nochmal so ein Stein, der einem in den Weg gelegt wird. Dadurch, dass ich fühle mich integriert und ich habe sozusagen die ganzen Voraussetzungen schon erfüllt. Wieso wird es mir jetzt nochmal erschwert, sozusagen ein vollkommener Teil der Gesellschaft zu sein? Ja, und auch für meine Tochter, die jetzt hier geboren ist. Das ist dann nochmal so ein Generationsproblem, finde ich.
Und ist für dich die Tatsache, dass du nicht wählen darfst, ein großes Problem im Moment?
Derzeit ja, mit den ganzen Geschehnissen und aktuellen Herausforderungen. Ich würde natürlich sehr, sehr gerne meine Stimme abgeben und ich finde, dass es niemand sozusagen als selbstverständlich sehen sollte und auch wählen gehen sollte. Denn all die Jahre, die ich jetzt nicht wählen gehen durfte und auch meine Freunde dabei beobachtet habe, wie sie sozusagen ihre Meinung äußern und diese ganzen Diskussionen, das färbt dann halt irgendwie auch schon sehr negativ ab. Und ja, dann denkt man sich, ja, will Österreich mich überhaupt? Das ist dann auch nochmal so eine Frage, die man sich stellt. Und über 30% der SchülerInnen in Wien haben eine ausländische Staatsbürgerschaft. Das heißt, die können natürlich auch nicht an den Wahlen teilnehmen. Und ich denke, dass es besonders, wenn man jung ist und sozusagen die Wahl hat, eine Stimme abzugeben und auch wählen gehen kann, das ist sowas Cooles derzeit unter den Jugendlichen, dass man sich dann sehr schnell auch ausgeschlossen fühlt.
Also es hat schon auch irgendwo einen symbolischen Charakter, diese Staatsbürgerschaft, aber eben auch einfach die Tatsache, eine Stimme zu haben.
Auf jeden Fall, ja.
Was bräuchtest du persönlich, um die Staatsbürgerschaft zu bekommen? Geld, glaube ich, ist es sehr teuer.
Oh ja, es ist sehr, sehr teuer und sehr viele ausländische Dokumente auch noch. Also bis man die hat von der fremden Polizei und auch nochmal. Es ist sehr, sehr viel bürokratisches Zeug dabei. Also Zeugnisse, also Reife, dadurch, dass ich die Matura hier gemacht habe und auch mit gutem Erfolg abgeschlossen habe. Ich war die Klassenbeste in meiner Klasse. Ist es das auch nochmal wichtig, dass ich da keine extra Prüfung machen muss, also keine, genau, Geschichteprüfung.
Und dein Mann ist auch noch Georgier quasi.
Genau, genau. Das ist dann nochmal die Frage, möchte man die Staatsbürgerschaft ablegen? Wie macht man das? Teilt man sich das irgendwie ein, dass ich sozusagen die Österreichische habe und dann mein Mann die Georgische, damit unsere Kinder dann vielleicht beide haben? Weil das gibt es dann auch eine Möglichkeit, wenn die Elternteile zwei verschiedene Staatsbürgerschaften haben, dass das Kind dann beide bekommt bei der Geburt, aber dann mit 18 ablegen muss, eines davon. Genau, das gibt es dann auch noch. Und ja, das ist dann nochmal eine Frage, die wir uns stellen werden.
Wenn die Thekla jetzt nach 20 Jahren immer noch keine Staatsbürgerschaft hat, heißt das ja, dass es wirklich sehr restriktiv sein muss, das ganze System. Was ist denn da die Voraussetzung, um sie überhaupt zu bekommen in Österreich?
Ja, also das ist ganz unterschiedlich, auch welche Voraussetzungen man mitbringt. Grundsätzlich liegen die Fristen zwischen 6 und 30 Jahren. So lange muss man ununterbrochen in Österreich gelebt haben, um überhaupt einmal die Staatsbürgerschaft bekommen zu können. Die Unterschiede ergeben sich halt daraus, ob man integriert ist, zum Beispiel bei der Feuerwehr oder bei irgendeiner anderen Gemeinschaft Mitglied ist, bei der Gewerkschaft zum Beispiel, dann verkürzt das die Fristen.
Und wahrscheinlich spielt auch das Einkommen eine gewisse Rolle, vermute ich, ob du einen Job hast.
Ja. Ja, ganz genau. Man muss beruflich nachhaltig integriert sein. So steht das der österreichgv.at-Seite, wo ich geschaut habe.
Aber wenn die Voraussetzungen so unterschiedlich sind und das Ganze so kompliziert ist, glaube ich, wäre es gut, wenn wir die noch ausführlich in die Shownotes hineinschreiben.
Ja, das mache ich auf jeden Fall, Matthias. Das werden wir auf jeden Fall hineinstellen. Links, wo man sich hineinvergraben kann und selbst dann nachschauen kann und nachrecherchieren kann, wie das genau ist. Es ist nämlich auch ein Punkt, zum Beispiel die Deutschkenntnisse natürlich, die auch durch eine Prüfung belegt sein müssen. Da muss man fortgeschrittene Deutschkenntnisse vorweisen. Das ist das B1-Niveau. Diese Prüfungen aber natürlich musste die Thekla alle nicht absolvieren oder müsste sie nicht absolvieren, weil sie ja hier auch maturiert hat in Österreich.
Ja, also ich glaube, der Thekla glaubt wirklich jeder, dass sie Deutsch kann, würde ich einmal behaupten. Also da wäre auch die Prüfung kein Problem.
Genau, man muss halt immer die ganzen Papiere bringen und so, um das Ganze zu beweisen, was man alles schon kann.
Ja, und die Staatsbürgerschaft gibt es ja sicher auch nicht gratis, nehme ich an.
Na, gratis ist leider so gut wie nichts. Sie kostet zwischen 1.100 und 1.500 Euro. Aber eben bei der Thekla ist ja die Staatsbürgerschaft allein nicht wirklich das große Ziel vor Augen, das sie hat. Sie engagiert sich irrsinnig dafür, anderen Personen in Österreich mit nicht deutscher Muttersprache zu helfen, sie zu unterstützen. Und sie hat auch ganz spezielle Ratschläge für sie, die sie hier bei uns im Podcast unseren HörerInnen einfach auch mitgeben möchte. Was liegt dir noch am Herzen? Was möchtest du unseren HörerInnen noch mitgeben?
Dadurch, dass ich zweisprachig aufgewachsen bin, möchte ich all denjenigen, die auch in derselben Situation waren und sind und eine andere Muttersprache sprechen als Deutsch, sagen, dass eine Erst- und Zweitsprache zu sprechen ist ein Talent. Und in Wien werden rund 100 Sprachen gesprochen. Also es ist einfach so eine tolle und wichtige Vielfalt, weil diese Vielfalt bringt Menschen zusammen und diese Vielfalt ist eine Stärke für unsere Stadt. Und ich finde es super, super wichtig, dass wir dann auch die eher unbeliebteren Sprachen auch als so einen Schatz dieser Vielfalt sehen. Und super, super wichtig, dass die SchülerInnen, die jungen Menschen auch sehen, dass die Muttersprache was Besonderes ist. Und sich da auch ein bisschen reinsteigen und auch schauen, dass sie diese Muttersprache nicht verlernen. Denn ja, es ist super, super schwer, Türkisch zu lernen oder Arabisch von neu zu lernen. Also, dass man da auch diese Sprachen spricht, ist ein Schatz und ein Talent und eine Chance für viele weitere Lebensbereiche und Lebensabschnitte. Und derzeit gibt es ja auch den Sachs-Multi, den mehrsprachigen Redewettbewerb Sachs-Multi, der derzeit von ORF als Trägerschaft übernommen wurde. Und diejenigen, die eine Erst- und Zweitsprache sprechen, kann ich wirklich von Herzen empfehlen, bei Sachs-Multi mitzumachen, denn es hat mich damals mit 14 sehr, sehr stark geprägt, weil ich diesen einen Moment hatte, wo ich wirklich stolz darauf war, eine andere Sprache zu sprechen. Also wirklich stolz darauf war, Georgierin zu sein und Georgisch zu sprechen. Und damals bin ich dann wirklich auf die Bühne und habe eine Rede gehalten auf Deutsch und auf Georgisch und habe dann sozusagen meine Mehrsprachigkeit gefeiert. Und das kann ich wirklich jedem ans Herz legen, der eine Erst- und Zweitsprache spricht, da auf jeden Fall bei diesem Wettbewerb teilzunehmen und ja auch in dieses Netzwerk zu kommen, weil es ist super, super bereichernd.
Du hast ja gewonnen damals.
Genau, ich habe gewonnen und da muss ich auch sagen, dass ich dreimal teilgenommen habe und beim vierten Mal gewonnen habe. Also lasst euch nicht unterkriegen, wenn es einmal nicht klappt. Auf jeden Fall nochmal probieren und ja, das auf jeden Fall so als Bereicherung sehen.
Danke dir, liebe Thekla.
Danke dir, Petra.
Ja, Sachs Multi von dem Wettbewerb habe ich schon oft gehört. Den gibt es ja auch schon seit Jahrzehnten mittlerweile, glaube ich. Aber da zu gewinnen, ist schon cool. Ich finde die Thekla auch sehr spannend als Person und vor allem ihren Fokus, dass sie dieses Leben zwischen den Stühlen, zwischen Georgien und Österreich nicht als Belastung sieht, sondern als Bereicherung eigentlich, weil sie sich sozusagen das Beste aus beiden Welten, um jetzt einmal die Politik zu zitieren, geholt hat und zu ihren Wurzeln steht und auch Kinder mit nicht-deutscher Muttersprache Mut machen will, zu ihrer Herkunft zu stehen, zu ihren Wurzeln.
Genau, da ist eben der Thekla auch wirklich diese mentale Gesundheit halt so enorm wichtig. Das bringt sie auch in ihrem eigenen Social-Media-Kanal zum Ausdruck. Also sie hat zwei Social-Media-Kanäle, wo sie aktiv ist. Und zwar ist das auf TikTok, da heißt sie der ultimative Guide. Und auf Instagram, da heißt sie TT Kuscher. Ich werde euch die Links auf jeden Fall auch in die Shownotes stellen. Und da geht es eben wirklich darum, dass die Selbstentwicklung und die mentale Stärke im Mittelpunkt stehen. Und bitte, auf TikTok hat sie, glaube ich, mehr als 44.000 Follower.
Ja, damit sind wir schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören. Petra, vielen Dank, dass du wieder mal so einen spannenden Gast gefunden hast. Ihr könnt den Podcast WZ Weitergedacht überall hören, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns auch, wenn ihr ihn abonniert. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.